Für die Menschen, die hier gelebt haben, war der Strom natürlich immer Erwerbsquelle. Leben, Gedeihen hing vom Strom ab. Und das hat sich wiedergespiegelt jetzt auch in der Religion, dass man gesagt hat, einmal im Jahr stellen wir den Strom auch in den Mittelpunkt unseres Glaubens, unseres christlichen Bekenntnisses mit einer solchen Prozession. Das ist der eigentliche Ursprung. Das ist lebensnah, weil der Rhein natürlich nicht so friedlich war, wie das jetzt hier der Fall gewesen ist. Es gab schwere Überschwemmungen, es gab Eisgänge, wo ja die halbe Stadt zerstört war. Nicht? Also dass ein so starker Winter war, Fluss über die Ufer getreten ist, gefroren ist und Mülheim erheblich dann zerstört halt auch. Die zweite Geschichte ist, im 16. Jahrhundert entstehen hier gerade im Rheinland die ersten großen von Leichnamsprozessionen. Eine, natürlich die berühmteste in Köln. Eine bestimmte Frömmigkeitsform hat sich da ausgeprägt. Und diese Frömmigkeitsform zeigt sich, dass man mit einem prunkvollen Gepränge dann auch Sakralgegenstände, Reliquien nach draußen getragen hat, durch die Stadt getragen, die Stadtpatrone, ne, Heilige Ursula, Heilige Gerion und seine Gefährten. Und das war ein Stadtfest. Ja, ein großes Stadtfest unter dem Anteil der ganzen Bevölkerung. Das ist auch eine Wurzel. Mülheim hatte eine Besonderheit. Mülheim war ja eine freie Stadt und ist dann im 17. Jahrhundert ganz stark geprägt worden durch die Reformation. Das ist wichtig für Mülheim. Will heißen, aus der Stadt Köln vertriebene Protestanten sind dann nach hier gekommen und haben wesentlich dazu beigetragen für den wirtschaftlichen Aufschwung der ehemals freien Stadt Mülheim. Dazu kamen die Hugenotten aus Frankreich, auch vertrieben. Und dann nochmal so eine Schubwelle dann im 19. Jahrhundert, sodass Mülheim eine sehr schöne, auch sehr attraktive Stadt war. Die großen Werke sind ja dann entstanden, Felten-Guillaume und so weiter. Und das weckt dann Begehrlichkeiten. Es führte ja dann zur Eingemeindung 1914. Ne? Dann im 19. Jahrhundert, auch schon im 18. gab es dann konfessionelle Streitigkeiten, die sogenannten Kontroverspredigten. Evangelisch wetterte gegen katholisch und katholisch gegen evangelisch auf der Kanzel, bis es der preußischen Staatsregierung zu bunt wurde und der Regierungspräsident dann die Predigten vorher durchzulesen hatte. Die Zeiten haben sich geändert. Ne? Trotzdem, Fronleichnam ist der katholische Feiertag. Das muss man einfach so sagen. Da kann ein Protestant jetzt, wenn er sich selbst als Protestant versteht, nicht viel mit anfangen. Ist auch nicht schlimm. Ne? Ja, und hier haben Sie das ganze Panorama. Das war ja mal die Bürgermeisterei. Das sogenannte Pohlsche Haus. Das Interessante ist, wenn Sie dort in den Keller gehen, gibt es einen unterirdischen Gang zum Rhein. Dort können Sie ein Tor öffnen und dort konnte der Bürgermeister, wenn es ihm hier zu heiß wurde, von dann fliehen. Das gibt es also noch zu sehen. Je nachdem, wie die Lage war, dass er damit rechnen musste, dass er einen Teil der Stadtbevölkerung gegen sich aufgebracht hat. Natürlich galt das auch als ein Warenlieferant und solche Dinge. Ne? Das gehört mit dazu. Aber dieser Gang ist noch erhalten. Das Haus wird einer neuen Nutzung zugeführt. Sie dürfen keinen Nagel in die Wand schlagen, schon haben sie das Denkmalschutzamt da. Ne? Ist jetzt natürlich ganz schwer beeinträchtigt auf Jahre durch die Brücke. Ne? Also da ist es schon, im Augenblick ist noch ein Mieter drin. Dem hat die Stadt auch schon ein Angebot gemacht, für eine bestimmte Zeit ausquartiert zu werden, weil die Lärmbelästigung dann sehr groß sein wird. Das ist Wohnhaus. Ja, ja, sehr schöne Wohnung. Erste und zweite Etage. Es sind sehr schöne Wohnungen, wenn Sie die Brücke lieben. Ne? Der heilige Nepomuk, Patron aller Brücken, gehört dazu. Das ist eine Stiftung, die diese Figur hier aufgestellt hat. Und das ist auch eine schöne Legende. Nepomuk war Bischof in Prag. Der König von Böhmen hatte die Befürchtung, dass seine Frau auf Abwägen wäre und versuchte dann den Bischof dadurch unter Druck zu setzen, dass er doch ein bisschen ausplaudern sollte, was denn seine Gattin da so gebeichtet hätte. Und das wollte der heilige Nepomuk dann nicht mitmachen. Und er hat dann, also mit Folter, mit allem, mit vollem Bühnenprogramm, hätte ich bald gesagt, und ist dann zum Schluss ertränkt worden in die Moldau. Seitdem gilt der heilige Nepomuk als Brückenpatron, weil er eben im Fluss da ertränkt worden ist. Die Brücke, das ist ein Köder gewesen von Konrad Adenauer, der damals Oberbürgermeister von Köln war und sich sehr stark eingesetzt hat für die Eingemeindung Mülheims nach Köln. Und dazu gehörte, dass er den Mülheimern versprach, also eine fest installierte Brücke und nicht mehr diese bewegliche Flussbrücke zu machen. Und hatte dann eine solche, für die damalige Zeit ganz neue Konstruktion einer solchen Hängebrücke entworfen. Auch damals schon war Streit in der Politik und dann hat er zusammen mit der damaligen KPD das Ganze durchgebackst, indem er von ihnen gesprochen hat, dass in der gerade entstandenen Sowjetunion, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Moskau oder ich glaube Petersburg, ja man auch eine solche neue Konstruktion verwendet habe und jetzt wie gesagt in Köln und mit den Stimmen der KPD ist dann das Ganze genehmigt worden und installiert worden. Es gab eine schwimmende Brücke, was natürlich immer lästig war im Grunde genommen bei der Zunahme des Rheins als internationale Schifffahrtsstraße. Und deshalb eine Rheinsperrung durchzusetzen, ist nicht so einfach. Das ist übrigens das Prozessionsschiff für morgen. Ne? Wir haben jetzt mal angelegt, Promenade so ein bisschen mit Fahnen hergeschmückt. Hier hat man angefangen und an einem Turm ist man noch dran. Also die ganze Chose beginnt um 6 Uhr mit der Herrichtung dieses Kahns. Mhm. Der offizielle Gottesdienst beginnte um 9 Uhr in der Liebfrauenkirche. Das ist die da mit dem hohen spitzen Turm. Da ist der Gottesdienst so von Leichnam und anschließend die sogenannte Landprozession durch die Straßen Altmülheims und dann runter zum Rhein, zum Schiff. Und das beginnt hier mit dem Schiff so gegen 11 Uhr, dass sich dann dieser Kahn in Bewegung setzt. Das ist eine Freiluftveranstaltung, die lebt zu 51% vom Wetter. Und wenn das, also es kann auch schön sein, wenn es Kübel gießt, aber ist schade, weil natürlich dieses Zusammenspiel von Wind, Licht, Erde, Wasser, das macht der Reiz aus. Der einzige Grund über 4 Jahrhunderte, warum die ganze Veranstaltung mal ausfallen sollte, der einzige Grund wäre gewesen, Hochwasser. Wenn Hochwasser ist, wird da rein gesperrt, können Sie nichts machen. Aber das ist Schnee von gestern. Das Thema heute ist Niedrigwasser. Klima lässt grüßen, Niedrigwasser. Das wird wirklich für die ganze Rheinschifffahrt zu einem Riesenproblem, weil die eigentlichen Frachter können ja dann nicht voll beladen. Fangen wir mal mit reiner Statistik an. Ja, die christlichen Großkonfessionen sind ja hier unter 50%. Das muss ich ja mal auf die Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist in so einer Stadt, die sehr stark geprägt war von beiden Großkirchen und übrigens auch einer starken jüdischen Präsenz, ist dann im 21. Jahrhundert, wenn sie beide zusammenrechnen, gut unter 50%. Ne? Und welchen Beitrag möchten Sie dann für ein Gemeinwesen gestalten? Es geht ja nicht darum zu sagen, wir sind auch noch da oder so. Nein, es ist unter anderem ein Hinweis, dass eine Kirchengemeinde auch immer ein Mikrokosmos ist, wo unterschiedliche nicht nur Lebensentwürfe, sondern auch Kulturen aufeinander kommen. Also in dem Falle konkret, diese Gemeinde in Mülheim, katholisch, hat einen ganz starken afrikanischen Zweig, ghanaischen Zweig aus Ghana, der hat einen ganz starken indischen Zweig, einen ganz stark arabischen, also Syrien und Irak. Und ich sage jetzt mal assoziiert, die sind aber mittlerweile selbstständig geworden, eine ehemalige rumänische Exilgemeinde, die waren aber immer ganz selbstständig, die sind nicht orthodox, sind nicht katholisch. Und da gibt es auch so Splittergruppen wie die Ukrainer, die kommen auch noch irgendwo mit da rein. Also das alles unter einem Hut zu kriegen, ja, das sind ja doch sehr extrem weit auseinanderliegende Lebensstile, das ist erstmal eine große Herausforderung. Und wenn das im Kleinen gelingt, in der Kirchengemeinde, fragt man sich ja, wie könnte das denn im Großen sein? Jetzt hier in so einer Stadt und in so einem Stadtteil. Ne? Was gehört unbedingt dazu, dass das gelingt? Eine Sache, die unbedingt natürlich dazu gehört, ist die Sprache. Sie müssen eine Sprache haben, mit der Sie miteinander kommunizieren können. Das ist eben Deutsch nun mal hier. Ne? Und das ist toll, wenn Sie sehen, wie stark schon mal die Sprache integrativ wirkt. Ja, also das glaube ich, dass die da schon ein gutes Stück weiter ist, wie kann Integration gelingen? Und da heißt kleine Brötchen backen, das erste Ziel heißt ein gepflegtes Nebeneinander. Erstmal ganz langsam, das braucht unglaublich viel Zeit, wie dann auch viel miteinander geschehen kann. Aber erstmal, dass man auch sozusagen wahrnimmt, wer ist das, der da neben mir ist. Und da gibt es immer so Elemente, die es einem leicht macht. Also zum Beispiel jetzt so 3 Wochen später ist das große indische Gemeindefest. Ja, also das ist mal toll zu erleben, wie Indien feiert, stilvollendet. Dass man mal wahrnimmt, wenn Afrikaner feiern, ne? Es muss getanzt werden. Also das, was wir hier abziehen, ist für die im Grunde genommen eine Katastrophe. Ne? So steil wie, oh Gott. Ne? Ja. Also das gehört mal dazu. Und dann natürlich Möglichkeiten zu schaffen, wie persönliche Kontakte entstehen können. Das kann man in so einem Mikrokosmos wie Kirchengemeinde beobachten. Aber die Alltäglichkeit, das ist immer eine Herausforderung, weil man halt eben andere Lebensstile hat. Ja? Und irgendwo muss man das ja so zusammenkriegen. Auf beiden Seiten muss die Bereitschaft da sein, zu lernen. Wirklich zu lernen. Ja? Das ist ganz, ganz entscheidend. Es gibt in Mülheim den sogenannten interreligiösen Rundentisch. Ja? Nur muss man klar sein, das ist ein schöner Versuch. Es gibt auch die christlich-islamische Gesellschaft, die auch hier ist. Aber ich sage immer, es ist eine Begegnung auf hohem Niveau, aber nicht so in der Breite.